So, ihr Lieben, unsere Reihe heißt Ich bin gekommen. Es gibt eine ganze Menge Worte im Neuen Testament, wo Jesus selber sagt, warum und wozu er gekommen ist. Und diese Reihe, da sind wir jetzt gerade mittendrin. Ich meine, der Start wäre letztes Mal gewesen mit dem Renato. Was hat er denn gepredigt? Wozu ist Jesus gekommen? Jetzt sind wenigstens alle wach, das ist schon mal gut. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Das war sein Thema. Ich stehe hier mal selber in meinem Sound, ich gehe noch ein bisschen weg. Das war sein Thema und heute habe ich ein anderes Thema, auch so ein Ich-bin-gekommen-Spruch, aber der hat so richtig in sich, das muss ich schon sagen. Also es hat mich auch selber herausgefordert, wie kann ich denn über dieses Thema predigen? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, wichtige Aussage, aber auch einzigartige Aussage. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist mir von Jesus gar nicht gewöhnt, aber da hat er es gesagt. Dieser Vers oder diese Aussage, die steht in Matthäus 10. Das Matthäusevangelium hat 5 große Predigten von Jesus. Das ist sehr interessant. Die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7, die Missionspredigt, Matthäus 10, die schauen wir uns heute an. Dann die Gleichnisrede, Matthäus 13, die Gemeinderede, Matthäus 18 und dann noch eine Endzeitrede, Matthäus 24 und 25, 5 große Reden. Und dieser Vers, der steht in einer dieser Reden, nämlich in der Missionsrede, Matthäus 10, und das möchte ich mit euch nachher kurz durchgehen. Es ist ein relativ langes Kapitel, deswegen werde ich es nicht vorlesen, sondern einfach ein klein wenig zusammenfassen, was da steht, damit wir auch den Kontext haben von dieser Aussage, die Jesus hier macht. Matthäus 10 ist eine ganz besondere, eine ganz herausgehobene Situation in den Evangelien. Das ist nämlich genau der Punkt, wo Jesus seine Jünger bevollmächtigt und sagt, Leute, jetzt seid ihr dran. Ich habe jetzt hier schon viel getan, ich habe gewirkt, ich habe im Heiligen Geist gewirkt, ich habe Wunder getan, ich habe das Evangelium verkündigt, ich habe vom Reich Gottes gesprochen. Und genau das möchte ich jetzt multiplikativ weiterführen. Ich möchte, dass ihr das jetzt macht. Und an der Stelle überträgt er seine Vollmacht auf, könnt ihr das Kind vielleicht doch ein bisschen, das lenkt mich nämlich schon sehr stark ab, überträgt er seine Vollmacht auf diese Jünger, sodass sie dasselbe tun können wie auch er und ganz Israel erreichen sollen. Das ist also diese Situation, wo sie umgeschaltet wird, wo die Jünger plötzlich selber zu Multiplikatoren von Jesus werden. Insofern kann man regelrecht fragen, was hat Matthäus 10 eigentlich mit uns zu tun? Die Missionsrede, das ist doch diese ganz spezielle Aussendungsrede an diese Jünger. Aber ihr werdet merken, da sind so viele allgemeingültige Aussagen mit drin, dass dieser Text eine ganze Menge mit uns zu tun hat. Was wir hier auch vor uns haben, ist eine ganz besondere Art der Mission. Die gibt es eigentlich kaum heute auf der Welt. Nämlich, dass Jesus sagt, rennt einfach los, hier Vollmacht, wumm. Jetzt geht er einfach los, nehmt bitte nichts mit, nicht einmal ein Vesper, ja, gar nichts, nichts zu trinken, kein Geld, gar nichts. Ihr geht rein in eine Stadt, wo eine Tür offen ist, geht er rein, da tut er die Wunder, da lasst den Heiligen Geist wirken, da verkündigt das Evangelium vom Himmelreich. Wenn es gut geht, werdet ihr dort willkommen sein, ihr werdet auch versorgt werden, das läuft schon, aber es wird auch Widerstand geben. Wenn ihr auf Widerstand stoßt, geht einfach weiter und so durchkämmt das ganze Land Israel. Ich kenne gar keinen Missionar, der heute so unterwegs ist. Ich kenne Missionsstationen, Missionsgesellschaften, wo Leute entsandt werden. Ingrid, das war bei euch auch so. Gell? Ihr hattet auch was zum Wohnen, Dach über dem Kopf und was zu essen und einen Kühlschrank zu Hause stehen. Ja, völlig in Ordnung. Also wir haben hier eine ganz besondere Art von Mission, die auch irgendwo was Einzigartiges hat. Und deswegen müssen wir noch mal gucken, was sich da überhaupt für uns heute draus entnehmen lässt. Das werden wir dann noch sehen. Gut, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Was steht denn da in Matthäus 10 in dieser Aussendungsrede? Haben wir zunächst mal im ersten Abschnitt, dass Jesus seinen 12 Jüngern eben diese Vollmacht überträgt und dann werden auch die 12 Jünger mit Namen genannt und werden dann ausgesandt. Die Sendung geht ausdrücklich zu Israel. Hier heißt es noch nicht zu den Heidenvölkern. Ein paar Kapitel später, Matthäus 28, steht genau das Gegenteil, zu den Heidenvölkern, aber hier eben noch nicht, Matthäus 10 noch nicht. Die Sendung geht an Israel. Die Botschaft ist, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und es wird auch demonstriert durch machtvolle Taten, durch Totenauferweckung, durch Zeichen, durch Wunder, durch Heilungen von Krankheiten und anderen Dingen mehr. Ja, und Jesus sagt auch diesen 12 Jüngern, hey, also nehmt bitte nichts mit, steckt auch kein Geld in eure Gürtel, nehmt auch keine Vorratstasche für euch mit. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert und das kann man sich, glaube ich, lebhaft vorstellen, wenn die Jünger doch so in dieser Vollmacht des Heiligen Geistes wirken dürfen. Wenn da Dämonen ausfahren, wenn da Kranke geheilt werden, also braucht man nicht viel Fantasie, dass dann auch die Versorgung kommen wird, dass Menschen sie aufnehmen werden, dass da Freude ist, auch Versorgung da ist, dass Leute sagen, kommt mit, bei uns könnt ihr übernachten, unser Kühlschrank steht für euch offen. Also Versorgung ist garantiert. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, sucht jemanden, der es wert ist. Ein Mensch des Friedens, jemand, der euch aufnimmt, der das Evangelium vom Himmelreich hören will. Aber dann gibt es auch immer die anderen, heißt in diesem Abschnitt, die davon nichts wissen wollen. Und da ist Jesus recht radikal und sagt, schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeugnis gegen sie und zieht einfach weiter. Also gegen eine geschlossene Tür rennt man nicht 100-mal an, sondern man rennt einfach weiter. Man geht an den nächsten Ort, ins nächste Haus, in das nächste Dorf. Dann im nächsten Abschnitt ab Vers 16. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist jetzt natürlich auch ein ganz, ganz krasses Bild, weil man eigentlich davon ausgehen muss, dass wenn ein Schaf unter die Wölfe gerät, dass es dann gefressen wird. Und tatsächlich kommt jetzt hier die ganze Thematik der Verfolgung mit hinzu. Er sagt, ihr werdet vor Gerichte gebracht werden, für Synagogengerichte, vor weltliche Gerichte. Und ihr werdet euch dort verantworten müssen, ihr werdet angeklagt werden. Dann der Zuspruch, ihr müsst euch keine Sorgen machen, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird es euch geben in dieser Extremsituation. Und danach ist von diesen Zerwürfnissen untereinander die Rede. Geschwister werden sich gegenseitig dem Henker ausliefern. Es wird Verrat innerhalb von Familien geben. Also eine ganz, ganz krasse Geschichte. Wer aber bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Ja, und dann geht es nochmal weiter und dann kommt ein ganz starker Zuspruch. Habt dennoch keine Angst vor Menschen. Das ist auch eine ganz krasse Geschichte. Also Jesus sagt, ich sende euch wohl wie Schafe unter die Wölfe und es wird auch hart werden, aber ihr sollt dennoch keine Angst vor den Menschen haben. Menschen sind sehr begrenzt in dem, was sie tun können. Jesus sagt sogar ein ganz starkes Wort, sogar eure Haare sind gezählt und keines kann rausfallen, ohne dass Gott dem stattgibt. Oder ihr seid viel mehr wert als die Spatzen und Gott erhält auch die Spatzen. Also hier auch die ganz starke Zusage, ihr seid nicht ausgeliefert. Ja? Gott hat die Dinge immer noch in Kontrolle. Dann aber auch so ein allgemeingültiger Satz, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel und umgekehrt. Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, den will auch ich nicht kennen vor meinem Vater im Himmel. Also es gibt einen Zusammenhang, wie wir uns zu Jesus bekennen vor den Menschen, so bekennt er sich vor uns zum Vater. Der Zusammenhang, der hat schon eine allgemeingültige Art. Ja, und dann kommt eben unser Abschnitt, über den ich gleich noch näher sprechen möchte. Denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es wird also tatsächlich Spannungen und Feindschaft bis in die engsten Familienverhältnisse hineingeben, aufgrund des Evangeliums. Und dann heißt es, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Ja, und an der Stelle war ich dankbar, dass da noch nicht Schluss ist, denn dass dann doch noch mal was kommt, dass es nämlich auch andere Menschen gibt. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also sie dürfen in diesem großen Bewusstsein kommen, dass sie an Jesu Stelle kommen und dass wer sie aufnimmt, sogar Gott den Vater aufnimmt. Und dann wird gesagt, wer einen Propheten aufnimmt oder einen Gerechten oder einen ganz einfachen Menschen, so wie euch Jüngern, weil er einfach ein Jünger Jesu ist, der darf damit rechnen, dass es von Gott belohnt wird. Und wer einen unbedeutenden Menschen, ganz unbekannt, aber eben Jünger, ein Gesandter Gottes, nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, Amen, das sage ich euch, ein solcher Mensch wird seine Belohnung dafür erhalten. Das ist Kapitel 10, diese Missionsrede von Jesus. Und jetzt gehen wir in diesen speziellen Abschnitt rein, ab Vers 34, den wir uns jetzt ein bisschen näher widmen wollen. Denkt ja nicht, sagt Jesus in Vers 34, denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Okay, also da muss man, glaube ich, erst mal tief durchatmen, wenn man das so hört. Mir ging es zumindest mal so. Es sind ja zunächst mal ganz ungewohnte Töne. Eigentlich hören wir immer, Jesus bringt Frieden, Jesus bringt Versöhnung, Jesus bringt Harmonie, Jesus bringt Ruhe, Jesus bringt Ausgeglichenheit, Jesus bringt Licht und Wärme und Strahlkraft und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig. Das ist ja auch alles richtig. Es gibt hier aber noch eine andere Seite des Evangeliums und die wird hier ausgedrückt, die findet sich ja gar nicht so oft in den Evangelien. Ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin gekommen, sondern das Schwert. Beides gilt. Jesus ist der Friedensfürst. Jesus bringt Versöhnung. Jesus bringt Frieden. Jesus bringt Heilung. Jesus bringt Positives. Aber gleichzeitig, indem er auch dieses Schneidende an sich hat, bringt er auch dieses Schwert, was Menschen dann gegeneinander aufbringen kann. Wenn das Evangelium wirklich mit Kraft rausgeht, wenn es in ganzer Konsequenz verkündigt wird, wenn man dafür wirklich einsteht, wenn man da wirklich dahinter steht und es zum Ausdruck bringt, dann sind auch Menschen an diese Stelle gekommen, um vor einer Entscheidung zu stehen. Und dann können sie sich auch dagegen entscheiden. Und es kann im schlimmsten Fall bis in echten Hass hineinführen. Ja, ich bringe Streit, sagt er, zwischen einem Sohn und seinem Vater. Habe ich gedacht, okay, da braucht Jesus nicht kommen. Diesen Streit gibt es auch so zwischen Eltern und Kindern. Dann kennt jeder, der Kinder hat, weiß, dass es da so manchen Streitpunkt gibt. Aber hier ganz ungewohnt, dass Jesus sagt, ich bringe den Streit. Und da ist wieder genau dieses gemeint. Wenn in der Familie einer aufsteht und sich zu Jesus bekehrt, und ich kenne da verschiedene Konstellationen, vielleicht ist ja jemand hier in unseren Reihen, wenn einer aufsteht und sich zu Jesus bekehrt und mit Jesus lebt und klare Sache macht, er kriegt plötzlich Beef von den eigenen Familienmitgliedern. Stimmt das? Das kann durchaus so sein. Wer hat denn das von euch erlebt? Wer war mal da einzig? Elisabeth? Ja? Einige sogar, ja? Ihr seid allein aufgestanden, habt gesagt, jetzt lebe ich mit und für Jesus, das ist mein Weg, ich habe Jesus kennengelernt. Und plötzlich ist da auch dieser Widerstand da von den anderen Menschen bis hin in die eigenen Familienkonstellationen hinein. Und jetzt sagt Jesus, das ist natürlich spannend, an Jesus entscheidet sich so viel. Die Menschen, die dich erleben, wenn du Licht für Jesus bist, die stehen plötzlich vor der Entscheidung, nehmen sie dieses Licht an, wollen sie auch, machen sie mit, lassen sie sich mit hineinnehmen in dieses Licht oder leisten sie Widerstand bis hin zu Hass und richtiger Feindschaft kann es dann gehen. Also sie stehen vor einer Entscheidung, aber du stehst ja auch vor einer Entscheidung. Wem gibst du denn jetzt Priorität? Und da ist ja durchaus möglich, dass man auch zu der gegenteiligen Entscheidung kommt und sagt, ach komm, ich lasse das mit Jesus wieder oder nimm es nicht mehr ganz so ernst. Ich fahre hier einfach mal 3 Gänge runter. Ich mache da nicht mehr so ganz mit, dass es in der Familie ein bisschen besser klappt. Wäre ja regelrecht nachvollziehbar, ja, dass man so ein Kalkül dann an den Tag legt und sagt, nicht ganz so mit Jesus, damit ich meine Leute nicht ganz so verliere. Und hier ist Jesus sehr, sehr konsequent und sagt, hey, wenn du die anderen nicht weniger achtest als mich, wenn ich nicht deine Priorität Nummer 1 bin, wer mich nicht mehr liebt als die Menschen, der ist meiner nicht wert, sagt er. Also da hat er schon den Anspruch und die Konsequenz, dass er sagt, Leute, wenn du zu mir gehörst, dann bleib dabei, dann mach ganze Sache, setz mich an die Nummer 1, egal was das dann in den zwischenmenschlichen Beziehungen bedeutet. Das ist natürlich eine sehr herausfordernde Geschichte und ich habe ja gerade die Hände gesehen, einige mussten das leben. Und man könnte jetzt wahrscheinlich Melli Zeugnisse hören, dass das nicht so easy ist. Ja? Also um es mal in ganz einfachen Worten zu sagen. Aber genau darin liegt dann die Wirkung. Genau darin liegt auch, wie soll ich sagen, dein eigenes Heil, dass du trotz der Widerstände ganz klar bei Jesus bleibst. Genau darin liegt deine geistliche Auswirkung, dass du trotz der Widerstände ganz klar bei Jesus bleibst. Und genau darin wird auch das Hassmomentum von der anderen Seite geweckt. Gerade darin, dass du klar bei Jesus bleibst. Und deswegen sagt auch Jesus das so klar: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Er sagt, hey, wenn du Menschen, sogar Vater und Mutter, Geschwister, also Nahestehende, mehr liebst als mich, könnte man ja im Grunde erstmal nachvollziehen, aber wenn es so ist, hey, dann lass es bleiben, dann bist du meiner nicht wert, dann bin ich zu gering, dann achtest du mich zu gering, als dass es mit uns was werden wird. Dann bleib in deiner Familie, aber dann lassen wir es miteinander oder dann lass doch mich los. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Vers 38, dann der berühmte Vers, wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und mir folgt, ist es auch nicht wert, zu mir zu gehören. Dann zum dritten Mal schon, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt. Und da ist auch wieder von so einer allgemeinen Regel die Rede, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass das in vielen, vielen Fällen eben an irgendeiner Stelle auch Nachteile mit sich bringt. Ich sage es mal so ganz einfach. Und genau diese Nachteile sind dein Kreuz, das du dann zu tragen hast. Das können sehr große Nachteile sein. Ja, wenn man jetzt in der Familie der einzig bekehrt ist und alle anderen hassen einen, dann hat man ungeheuren Druck. Vielleicht zerbricht sogar eine Familie oder eine Ehe. Auch sowas ist schon vorgekommen. Dann zahlt man da einen ganz hohen Preis. Es kann auch sein, dass du einfach nur in deiner Arbeitsstätte ab und zu von Jesus erzählt hast und ein, zwei finden das nicht so lustig und spotten dann so ein bisschen über dich und ah, der Dietmar mit seinem Jesus, ja, das ist ein kleiner Preis. Ja. Also es gibt unterschiedliche Konstellationen, wie groß dieser Preis sein kann und sein wird. Und das hängt von deinem Leben und deinem Lebensumfeld ab, das kann man gar nicht verallgemeinern. Aber, dass der Glaube einen Preis kostet in irgendeiner Form, darauf muss man gefasst sein, das wird in fast jedem Christenleben an der einen oder anderen Stelle irgendwann mal der Fall sein. Seid ihr dabei? Wenn ich so allgemein jetzt frage, wem von euch fällt jetzt gerade eine Situation ein, wo du sagst, Mensch, da hat der Glaube auch mich einen Preis gekostet. Klein oder groß, ist egal, klein oder groß, wer erinnert sich? Ja, das sind doch sehr, sehr viele, wo sie merken, hoppla, Glaube kostet auch einen Preis. Und da sagt Jesus wieder ganz klar, nimm dein Kreuz auf dich, genau dieser Preis, der dann zu zahlen ist. Lass es an dir geschehen, nimm das in Kauf, weil ich bin 100-mal mehr wert als alles andere, was dir in deinem Leben passieren kann. Ja, und dann endet dieser Abschnitt mit dem allgemeinen Hinweis, wer sein Leben halten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Ich glaube, den Vers kann man auf zweierlei Weise lesen. Man kann auf der einen Weise ihn ganz wörtlich nehmen und sagen, Leben verlieren, also Märtyrer sein. Und es gibt es ja in heutiger Zeit, ja auch in heutiger Zeit, Open Doors hat berechnet es immer wieder und unterstützt verfolgte Christen in der ganzen Welt. Da haben wir es ja hier locker, ja, im Vergleich zu anderen Teilen der Welt. 150.000, 200.000 Christen geben Jahr für Jahr ihr Leben für Jesus, verlieren ihr Leben, weil sie Christen sind. Das ist die eine Seite. Ich glaube aber, man kann es auch quasi in übertragenem Sinn verstehen, dass man sagt, okay, ich gebe mein Leben, das ich jetzt führe, so wie ich jetzt bin, ich gebe es ganz in die Hand von Jesus, ich schenke es ihm, ich sage, ich gehöre dir, gebrauche du mich, so wie du mich haben willst, führe mich, ich folge dir, zeig mir die richtigen Wege, die richtigen Entscheidungen, ich gehe da mit. Also beide Auslegungen sind da für meine Begriffe gut. Und dann geht es weiter. Wie gesagt, der Text endet, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist doch auch eine ganz gigantische Aussage, wenn wir auch wissen dürfen heute, wenn wir zu jemandem kommen, das Evangelium bringen und wir werden dort aufgenommen, ja, dann werden nicht nur wir aufgenommen, sondern Jesus wird aufgenommen und wenn Jesus aufgenommen wird, wird Gott aufgenommen. Also wir sind so eng mit Jesus, mit Gott dem Vater in Verbindung, dass hier regelrecht eine Identifikation stattfindet. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich möchte jetzt an ein paar Stellen, an ein paar Aussagen vom Text noch ein bisschen tiefer gehen und die Linien noch weiter ausführen. Und zunächst mal ist es mir wichtig, was wir hier vor uns haben, ist ja sowas wie ein Worst-Case-Szenario. Also im schlimmsten Fall kann das Christsein dazu führen, dass man sein Leben verliert, dass man vor Gerichte geschleppt wird, dass eine Familie zerbricht und anderes mehr. Also so schlimm kann es wirklich kommen, aber es ist ja längst nicht immer und überall der Fall. Also bitte macht euch jetzt keine Sorgen, wenn ihr sagt, ja okay, ich bin ja immer noch am Leben, irgendwie scheine ich nicht so richtig mit Jesus unterwegs zu sein. Der Umkehrschluss ist nicht statthaft. Es handelt sich um ein Worst-Case-Szenario, wo Jesus aber auch ganz ehrlich ist, es kann, der Glaube kann bis zum Äußersten führen, kann das äußerste Opfer einem abverlangen. Das ist möglich, ist aber nicht immer und überall der Fall. Wir leben hier in einer relativ freien Gesellschaft, da kann man relativ frei seinen Glauben leben, ohne allzu große Widerstände zu bekommen. In anderen Teilen der Welt ist es ganz anders, in Nordkorea zum Beispiel, ja. Da werden ja Christen mit einer Vehemenz verfolgt, dass man es kaum glauben kann. Oder im Iran oder in anderen Teilen der Welt, da zahlen die Geschwister einen ganz anderen Preis für ihren Glauben, als wir es hier tun müssen. Das Zweite, dieser Hass, von dem hier die Rede ist, dieser Widerstand, von dem Jesus hier spricht, ist ein Widerstand aufgrund des Evangeliums, nicht aufgrund von Dummheit und Ungeschicklichkeit. Ich sage es mal gerade raus. Es gibt auch Geschwister, die dermaßen bescheuert auf andere zugehen und vom Evangelium und von Jesus sprechen, dass ich manchmal schon gedacht habe, okay, wenn ich jetzt der wäre, dann würde ich auch mit Widerstand reagieren. Also das ist nicht gemeint, klopf einfach drauf, haus einfach raus, drück's jedem rein, der es nicht hören will, ja, oder geh irgendwie in einer Radikalität und Rigorosität vor, die dann einfach auch auf menschlicher Ebene schon einen Widerstand weckt. Was Jesus hier meint, sind wirklich tatsächlich ordentliche, gute Leute, die einfach Jesus leben, die Jesus bekennen und die aufgrund dieses geistlichen Vorgehens dann diesen Widerstand erleben. Ja, wir haben hier einen ganz tollen Prediger, den finde ich richtig, richtig interessant und gut. Den kennt ihr vielleicht auch, der ist in unseren Kreisen bei manchen ein bisschen bekannter, ist der Olaf Latzel. Und er hat auch richtig, richtig Ärger bekommen über eine Äußerung, die er über Homosexualität gemacht hat. Und ich habe mir das angehört, was er da gesagt hat, und ich habe gedacht, Olaf, du bist ein Bombentyp, ja, und er hat so viele gute Predigten gehalten. Aber wie du das gemacht hast, Olaf, also ich habe es zu mir gesagt, nicht zu ihm, das ist dermaßen bescheuert, das weiß man doch, dass es so nicht funktioniert. Es gibt also auch eine ganz ungeschickte, unbeholfene, unpassende Art von Jesus und vom Evangelium zu reden, die einfach nicht klug ist. Jesus hat im selben Text hier auch gesagt, seid klug wie die Schlangen. Sei pfiffig, mach's intelligent, mach dir gute Gedanken. Wie kann ich von Jesus reden? Was ist der richtige Platz? Wo habe ich eine gute Formulierung für eine Person? Ja, seid klug wie die Schlangen. Und brezelt nicht einfach drauf los. Am guten Bekannten in Norddeutschland leitet er eine Gemeinde. Und mit dem habe ich mal so gesprochen und habe mir einfach so interessiert, was er so denkt. Und habe gesagt, hoch mal her, was denkst du, wo siehst denn du mich in 10 Jahren? Habe einfach mal so diese Frage gestellt. Dann sagt er, Tobias, da sehe ich dich im Gefängnis. Okay, habe ich gedacht. Also interessant, darauf wäre ich jetzt selber gar nicht gekommen. Ich habe gesagt, warum ziehst du mich im Gefängnis? Wenn du dann nicht im Gefängnis bist, dann hast du was falsch gemacht. Ja? Und es hat erstmal einen ganz tiefen Eindruck auf mich gemacht, weil das ist ein toller Mann und der predigt das Wort Gottes in der ganzen Breite, hält nichts zurück. Ja? Und von Gefängnis habe ich auch schon mal was gelesen in der Bibel, dass man im Gefängnis landen kann um seines Glaubens willen. Und so erstmal habe ich gedacht, boah, ja, klare Aussage, klare Kante, super. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat es mich überhaupt gar nicht überzeugt. Weil es für mich eben überhaupt gar nicht folgerichtig ist, dass wenn ich ganz klar die nächsten 10 Jahre mit Jesus lebe, dass ich dann hier in Deutschland im Gefängnis lande. Das ist hier einfach nicht oft der Fall. Ja? Aber dieser Mann, und da habe ich dann weiter drüber nachgedacht, deswegen erzähle ich das jetzt, dieser Mann hat so eine Rigorosität, die zwar geistlich wirkt, aber gar nicht geistlich ist. ich habe dann weiter sein Leben verfolgt und habe dann gesehen, da diese Gemeinde in Norddeutschland, die eigentlich eine blühende Gemeinde war, die hat er mit so einer Rigorosität überzogen, dass das geistliche Leben mehr und mehr erstickt ist. Die Leute sind gar nicht näher zu Jesus gekommen. Das hat keine Frucht gebracht, es hat kein geistliches Leben gebracht. Es war nur scharf. Und wenn es nur scharf ist, dann ist es eben auch falsch, versteht ihr? Also wenn die Schärfe nicht aus dem Heiligen Geist kommt, wenn die Schärfe nicht durch Jesus selber kommt, weil Jesus das Licht ist, das in die Finsternis strahlt, dann ist es einfach auf einer menschlichen Ebene, bringt keine Frucht, ist dann auch nicht wirklich geistlich und ist dann auch nicht sinnvoll. Also auch nicht in die andere Richtung gehen und sagen, Hauptsache rigoros, dann war jetzt alles richtig. Nein, dann war es noch nicht richtig. Aber sei dort rigoros, wo es am Platze ist, wo es notwendig ist, wo Jesus dich entsprechend sendet und entsprechend gebrauchen möchte. Mein dritter Punkt, je klarer wir leben mit Jesus und je klarer wir von Jesus reden, desto eher kommen wir auch an den Punkt, wo Scheidung stattfindet, wo Leute es dann willkommen heißen, vielleicht gar zum Glauben kommen, wo dann aber andere auch Nein sagen und sich gegen uns wenden. Wenn wir natürlich ein sehr verwaschenes christliches Leben führen, wo man Jesus gar nicht arg sieht, ja, und auch nur alle Schaltjahr mal irgendwas von Jesus sagen und vielleicht kaum noch ein Tischgebet in der Kantine hinkriegen, ja, also wenn wir uns quasi auf den Nullpunkt runterbeamen, dann werden wir auch keine Feindschaft ernten, ist ja klar. Wozu sollten die Leute uns hassen, wenn gar nichts passiert, ja? Wir werden aber auch geistlich nicht wirksam sein. Wir werden keinen Unterschied machen. Wir werden keine Menschen zu Jesus führen. Unser Leben wird keinen Ertrag, keine geistliche Frucht zumindest an dieser Stelle bringen. Je klarer wir leben und je klarer wir reden von Jesus, desto eher kommen wir an den Punkt, wo sich die Geister scheiden, wo Leute zum Glauben an Jesus kommen aufgrund unseres Zeugnisses, wo aber auch diese Ablehnung dann stattfinden kann. Mein vierter Punkt hier zu Beziehungen, es ist hier ganz viel von Beziehungen die Rede, auch von familiären Beziehungen, engen, freundschaftlichen Beziehungen. Beziehungen können beides sein, eine richtig echte Wohltat. Ja, genau, Joshi, du hast zum Beispiel eine wunderbare Frau gefunden und hast das auch zum Ausdruck gebracht. Du bist so dankbar über diese Ehebeziehung. Ja, bin ich auch, ich bin dir 30 Jahre voraus, bis so lange bin ich mit der Nikla zusammen, bin richtig dankbar für unsere Ehe, für Familie, für Kinder, für Freunde, für Gemeinde. Also Beziehungen können eine Wohltat sein, aber Beziehungen können in gewissen Konstellationen auch ein Stolperstein sein. Da geht es dann um alles oder nichts. Da geht es um Jesus oder diese Beziehung. Da geht es darum, in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn wir an diese Punkte kommen, sagt Jesus, dann lass die Beziehung fatzen und folge mir nach. Nur an dieser Stelle, nicht überall, aber an dieser Stelle mach's dann, sei dann konsequent. Ja, und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt und diese Frage möchte ich euch weitergeben und euch mal fragen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum eigentlich dieser Hass? Hat doch eigentlich auch was Irrationales. Christen sind in der Regel ordentliche, freundliche, hilfsbereite, gute Menschen, ja, eher besser als die anderen. Warum eigentlich dieser Hass? Das hat für mich was Irrationales. Was ist denn, das ist jetzt meine Frage an euch, was ist denn an Jesus, was ist denn am Evangelium so provokant, dass Leute da umschalten können und richtig Widerstand leisten und bis hin in Hass und Feindschaft gehen können? Was ist an Jesus, was ist denn am Evangelium so provokant? Frage an euch. Ich finde die Frage nicht einfach. Ich habe auch länger darüber nachgedacht. Aber ich gebe es jetzt mal weiter. Ah ja, Christoph, vielen Dank. Der Anspruch von Jesus, dass der Weg zu Gott nur über ihn läuft, ja. Da laufen doch automatisch alle anderen Religionen amok und sagen, was maßt ihr euch an? Ja, ich bin der Weg der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also es ist ein mega Anspruch, der mit dem Evangelium verknüpft ist. Nur über Jesus kommt man zu Gott. Danke, Christoph. Du kriegst gleich mal 3 Punkte. Sehr gute Antwort. Was noch? Das würde im Grunde schon reichen, aber was noch? Was ist an Jesus, was ist am Evangelium so provokant? Ja, voll und was für Ängste, was würdest du da sagen? Diese Angst könnt ihr zu Jesus hinführen im Grunde auch, gell? Oder? Gibt es noch andere Ängste? Ja. Genau, danke Kathleen. Also dieser Anspruch, Jesus, ich bin der Herr und ich habe einen Anspruch drauf, dass du mir folgst. Ja? Und das will der Mensch natürlich nicht, er will frei sein, er will sein eigener Herr sein, er will tun und lassen können, was er will. Und hier kommt jetzt mit Jesus so eine starke Kraft in sein Leben mit einem mega großen Anspruch. Hey, ich bin Gott, ich bin der Herr, ich habe Anspruch auf dein Leben. Ich möchte, dass ich jetzt dein Herr sein kann und nicht mehr du selber. Genau, also das ist auch ein sehr provokanter Punkt. Gibt es noch weitere? Jetzt haben wir schon zwei. Gibt es noch weitere? Ja, das wird vielleicht mit der Angst korrespondieren. Die Angst vor Veränderungen. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich mein Leben in die Hände von diesem Jesus lege, den ich doch noch gar nicht kenne? Ja, nicht ganz einfach. Ja? Müssen wir aussehen. Vielleicht brauchen da Leute auch ein bisschen Zeit, brauchen Prozesse, brauchen liebevolle Begleitung, dass sie da wirklich landen. Das mag ja sein. Aber zunächst mal diese Angst vor Veränderung. Wenn ich mein Leben Jesus komme, dann verändert sich was. Ich finde mein Leben eigentlich gut. Ja? Jetzt gehen wir mal vom positiven Fall aus. Ich will gar keine Veränderung. Was macht denn der jetzt eigentlich mit mir, wenn ich zu ihm komme, wenn ich ihn in mein Herz reinlasse? Das ist ja tatsächlich auch etwas Ernstzunehmendes, etwas Nachvollziehbares, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Und wenn sie dann in die Abwehrreaktion kommen, dann können sie natürlich auch vehement werden. Das ist ja klar. Ihr seid richtig gut, super. Fällt euch noch was ein? Er ist für viele nicht Gott, ja. Wenn man Jesus so als Lehrer nimmt, als Mann der Weisheit, der gute Sprüche losgelassen hat, dann kann man ja sagen, okay, da hat er was Tolles gesagt, das nehme ich und was anderes lasse ich dann weg, das leuchtet mir nicht so ein, so wie wir halt mit all den Sinnsprüchen, die im Internet rumwabern, umgehen. Aber wenn hinter all diesen Worten ein göttlicher Anspruch steht, es ist Wort von Gott, es ist von daher Wahrheit, es ist verbindlich, ja? Es gilt für dich und dein Leben, in Klammer fast, ob du es willst oder nicht, dann ist es natürlich auch wieder eine heiße Nummer, wo Leute dann sagen können, und genau dagegen stehe ich jetzt auf und wehre mich. Gut, das mag mal genügen. Also ihr merkt, das Evangelium, so sehr es frohe Botschaft ist und frohe Botschaft heißt, das ist ja schon wahr, also nicht schon wahr, das ist absolut wahr. Ja? Es ist die frohe Botschaft, aber dass es tatsächlich auch mit dieses Evangelium mit großen, gravierenden Ansprüchen verbunden ist und genau dagegen Leute sich erheben und Widerstand leisten, das ist eben die andere Seite der Medaille. Und Jesus sagt jetzt, wenn du rausgehst, damals hat er zu den 12 Jüngern gesprochen, heute sagt er es zu uns, wenn du rausgehst und von mir erzählst, dann kannst du Menschen mit mir in Kontakt bringen, das ist die eine Seite. Aber es kann auch sein, dass es Widerstand weckt, dass du mit Feindschaft rechnen musst. Das ist auch möglich. Und im allerschlimmsten Fall kann es sogar bedeuten, dass es Christen das Leben kostet. Wie gesagt, das erleben wir Jahr für Jahr hier auf diesem Erdboden in vielen Teilen der Welt. Gut, ich möchte zum Schluss kommen und möchte euch jetzt bitten, für eine Minute das alles zu vergessen, was ich jetzt gesagt habe und nur den Herrn zu suchen und zu fragen, Vater im Himmel, was ist denn dein Impuls aus dieser Predigt für mich hier und heute ganz persönlich? Dein Impuls, Melli, für dich, dein Impuls, Nikla, für dich, dein Impuls, Thomas, für dich, jetzt hier und heute, nicht letzte Woche, nicht nächstes Jahr, nicht im Urlaub, nicht irgendwo, sondern hier und heute, was ist Gottes Impuls für dich? Ganz, ganz persönlich. Weil das ist das, was Gott dir heute durch diese Predigt, durch sein Wort mitteilen möchte. Und damit möchte ich schließen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort unterrichtest, was Sache ist. Wir sehen, Jesus, dein Evangelium. Wir sehen aber auch die Kehrseite. Aber jetzt sind wir hier, Herr, und bitten, gib uns deinen Impuls. Was aus diesem Text, was aus diesen Worten ist jetzt gerade für jeden Einzelnen von uns das richtige Wort zur rechten Zeit, dein Impuls für uns ganz persönlich. Diesen Impuls wollen wir aufgreifen und mitnehmen. Nehmt euch einfach kurz Zeit. Wahrscheinlich ist er ganz schnell da. Herr Jesus, und wir alle, die wir zu dir durchgebrochen sind, sind so dankbar, dass wir dich haben. Wir sind so dankbar, dass du uns begegnet bist, dass du uns gerufen bist, hast, dass du dich selbst uns offenbart hast, dass wir das Evangelium hören durften, dass es in unser Herz hineingegangen ist, dass es uns verändert und verwandelt hat, dass es uns zu neuen Menschen gemacht hat. Dass wir rausgerissen wurden aus dem Machtbereich der Finsternis und hineingenommen wurden in dein ewiges und wunderbares Reich. Das hast du an uns getan und hast es für uns getan. Und Herr, du möchtest auch andere Menschen erreichen und da braucht es jetzt wieder uns. Sende uns neu in die Situationen, wo wir gefragt sind. Gib uns ein geistliches Sensorium, wo wir reden, aber auch wo wir schweigen sollen. Zeig uns, wo offene Türen sind, die wir nutzen dürfen. Gib uns das richtige Wort zur rechten Stunde. Lass uns unsere Beziehungen nutzen, um dein Licht strahlen zu lassen. Und lass uns vorbereitet sein, Herr, und es auch mit Freude dann hinnehmen, dass es dann auch Widerstand, dass es dann auch Gegnerschaft geben kann. Denn das ist die Kehrseite deines Evangeliums. Umso mehr beten wir für die Menschen, die wir erreichen können und die wir erreichen sollen. Lass dein Licht leuchten auch in ihre Herzen hinein. Zieh sie durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu dir, Jesus, an dein Herz, in dein Licht, in deine Herrlichkeit. Wir bringen dir auch all die Christen in der großen, weiten Welt, die in ganz bedrängten Verhältnissen leben, die verfolgt sind, die vielleicht tatsächlich in Gefängnissen sitzen. Sei du ihnen nah, lass deine Kraft in ihnen sein, bleib in ihrem Herzen ganz dicht drin, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist und nimm sie immer wieder ganz fest in deine Arme, gib ihnen Kraft und Mut, lass sie durchhalten im Glauben an dich, denn das ist das Wertvollste und das Beste, was es gibt. Amen.
Aufstehen zu einem Lied. Sanftmütig.